Aktuell bin ich jetzt bei uns der Drogendealer und das ist ein total geiler Job. Es macht irre Spaß. Das ist das neue Geschäftsfeld.
HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Hey Leute und willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Christina und alle zwei Wochen werden in diesem Podcast ehemalige Studenten und Studentinnen interviewt, die euch Zuhörern die Karrieremöglichkeiten nach einem Studium an der Hamburg Media School bzw. der HMS transparent machen sollen. Heute sind wir remote natürlich bei Kim Seidler. Sie ist Managerin für Strategy und Business Intelligence bei Studio 71 in Berlin. Die gehören zu ProSiebenSat.1 Media. Und wie Kim von Hamburg, denn sie ist gebürtige Hamburgerin, nach Berlin kam und welche spannenden Lebensstationen. Und ich kann schon mal verraten, sie hat wirklich sehr, sehr viel gemacht. Kim ist eine richtige Powerfrau, die genau das macht, wozu sie gerade ja Lust hat und ja sehr, wie soll man sagen, eine dieser Powerfrauen halt, die einfach ihre Vorhaben durchziehen. Und ja, mehr wird Kim jetzt dazu erzählen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Liebe Christina, ich würde mich wie folgt vorstellen. Ich bin Kim Seidler, Manager Strategy and Business Intelligence bei Studio 71 oder international natürlich ausgedrückt Studio 71 und bin 37 Jahre alt, arbeite in Berlin, komme aus der schönsten Stadt der Welt, nämlich Hamburg. Und ja, freue mich total, dass du mich jetzt hier eingeladen hast zum Podcast, der HMS und jetzt.
Ja, danke, sehr guter Start.
Sehr guter Start.
Ja, erzähl doch mal.
Wenn du dir meinen Lebenslauf angeguckt hast, dann sieht man ja schon, dass ich ein leichter Zigeuner bin und das auch total gerne mag, mal wieder neue Regionen auszuprobieren. Und ja, Hamburg ist einfach, bleibt meine Stadt, weil ich habe hier meine Familie, meine Freunde und finde es aber auch total spannend. Ich bin tatsächlich während der HMS noch beim, ich nenne das immer Recruiting Talents Meets Bertelsmann. Ich weiß nicht, ob du das Event kennst von Bertelsmann. Im ersten Jahr beworben, da habe ich eine Absage bekommen und dann habe ich, bieten sie einem mal an, noch einen Call zu machen. Und dann habe ich gebettelt um den Call und dann durfte ich im zweiten Jahr, also dann sozusagen 2017, zum Recruiting-Event kommen. Das war sogar auch 10-Jähriges, was ich ganz fett fand, weil extrem viele Führungskräfte da waren, nämlich da dann auch mein Chef direkt, den ich dann bekommen sollte, der fand mich ganz witzig, schrieb mich dann auf LinkedIn an und meinte, Mensch, ich habe dich gesehen beim Talent Meets Bertelsmann Event und hast du nicht Lust, dich mal bei uns zu bewerben? Und dann gab es zwei Positionen, die ich ganz spannend fand. Ich wurde dann die rechte Hand von ihm und es war so witzig, weil vorbereiten musste ich einen Business Case zum Thema Fitness-App für Leute Ü50. Und ich hatte genau eine Woche Zeit und dachte nur, Scheiße, wenn das jetzt die Frau Meier sehen würde. Normalerweise machen wir das zu fünft und haben irgendwie 3 Monate Zeit und ich habe eine Woche Zeit und bin alleine. No, no, no. Und ja, da habe ich mich echt jeden Tag 11 Stunden lang eingesperrt und das Ding da weggerockt. Und die fanden das sehr beeindruckend, weil sie eigentlich damit gerechnet hatten, dass ich so 2-3 Stunden Zeit investiere, um kurz mal ein Scribble zu präsentieren. Nee, mein Anspruch war, ne? Frau Meier ja auch ganz besonders immer hervorgehoben, Perfektion. Weil Frau Meier hat immer zu mir gesagt, Frau Seidler, Sie sind ein Trüffelschwein, aber Sie können nicht verkaufen. Und das hat natürlich so gesessen, dass ich seitdem immer versuche, meine Bestleistung zu geben. Ja, und dann verschlug es mich nach Nürnberg, nicht nach Bayern. Also ich bin natürlich ins Fettnäpfchen reingetreten und habe gesagt, hier, ich bin jetzt in Bayern. Nein, Frau Seidler, Sie sind jetzt in Oberfranken. Ach so, aber ist das nicht Bayern? Ja, die legen da einen ganz, ganz starken Wert drauf, dass das Oberfranken ist. Und genau, da war ich dann 1,5 Jahre und habe wirklich so viel eiskaltes Wasser getrunken, aber großartig. Also ich habe einen ganz, ganz tollen Geschäftsführer, dessen rechte Hand ich war, gehabt, der einen unfassbaren Drive hatte. Wir haben immer gesagt, über Hohlspur 20. Und ich habe immer nur versucht, mitzuhalten. Und wenn es dann halt war, dass dann Freitag um 17 Uhr kam, ja, Montag 9 Uhr Vorstandspräse, ne? Ach so, ja echt, welcher Inhalt denn? Ja, hier mal 20 Folien, das. Ja, und das war dann immer so mein Wochenende. Aber unfassbar viel gefördert.
Okay, krass. Und bei welcher Firma war das jetzt?
Das war RTV Media Group, Tochterfirma innerhalb der Bertelsmann Printing Group, Division von Bertelsmann. Und das sogar noch im August. Und ich hatte mir Frau Meier nämlich ausgesucht als meine Master-Thesen-Betreuerin. Die ist komplett im Sechseck gesprungen, weil sie auch meinte, sind sie denn des Lebens müde, dass sie jetzt im August schon anfangen, Vollzeit zu arbeiten und versuchen noch nebenbei ihre Masterthesis zu rocken. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Frau Meier, ehrlich gesagt, die interessiert das überhaupt nicht, was ich für eine Note kriege in dieser Masterthesis. War ehrlich gesagt, war mein Anspruch am Anfang 1, davor zu haben. Und wenn du dann aber jeden Tag 10 Stunden arbeitest und dann morgens um 6 aufstehen musst, damit du irgendwie noch ein bisschen an deiner Masterthese rumfeilen kannst, dann ist dir das auch total kackegal, welche Note am Ende drunter steht. Hauptsache bestanden. 3 Wochen später war Vorstandspräsentation erarbeiten und ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich kannte vorher einen 2-seitigen Markt, wir hatten einen 3-seitigen Markt, wir hatten diverse lustige Geschäftsmodelle und ich musste erstmal irgendwie versuchen, da reinzutauchen, verstehen, wo kriege ich eigentlich welche Informationen. August ist ja meistens Urlaubszeit. Das war schon echt ein Ritt, aber hat mega Spaß gemacht, weil das Schöne ist, innerhalb von 3 Wochen hast du das Unternehmen so verstanden, dass du sofort anfangen kannst, an den Stellschrauben mitzudrehen und den Geschäftsführer und den CFO bestmöglich zu unterstützen.
Ne? Ja, krass. Das hört sich nach einer richtig harten Zeit an, Kim.
Ja, ich habe letztens reüssiert und dachte, Mensch, also irgendwie war das aber schon immer so. Ne? Während der Schulzeit irgendwie immer parallel gekellnert. Ich habe irgendwie, das brauche ich das auch. Ich habe auch während des MBAs habe ich noch meine Webserie komplett fertig geschnitten in der Postproduktion, Musikuntermalung gemacht, noch Sprachaufnahmen, parallel Kinder unterrichtet in Schauspiel. Dann habe ich noch Leute mit Vermittlungshemmnissen gecoacht. Und ja, Freizeit war immer kurz bei mir. Inzwischen hat sich...
Ja, du hast einfach Bock. Du hast einen Drive.
Ich hab Bock. Und genau. Es macht mir auch immer wieder Spaß.
Ja, und das auch auf verschiedene Lebensbereiche bezogen. Was hast du gesagt? Coaching und Schauspielerei?
Ja, genau. Also ich habe Kinder und Jugendliche in Schauspiel unterrichtet. Das war eine Freundin von mir, hat sich einfach getraut, eine Musicalschule aufzumachen, also so eine vorbildende Musicalschule, und meinte halt, boah, ich traue mich das aber nur, wenn du mir hilfst. Und dann meinte ich, ja klar, du, ich habe Schauspiel gelernt, ich unterrichte die Kids gerne samstags von 11 bis 14 Uhr an deiner Schule in Schauspiel. Das hat irre Spaß gemacht.
Also ich versuche jetzt mal deinen Lebenslauf nochmal zusammenzustellen, weil du hast ja sehr, sehr viel gemacht. Du hast zuerst Schauspielerei studiert.
Ja, ich glaube halt aber auch immer so diese Neugierde, ne? Weil ich fand dein Interview, was du mit der Sophie auch geführt hast, total spannend, ne? Wo welche Neugierde. Ich fand den Vergleich mit den Drogendealern auch ziemlich witzig, weil ich gerade aktuell in so einer ähnlichen Situation bin, nur dass es natürlich keine Drogen sind, aber es ist halt auch hochrisikofreudig, aber erzähle ich dann später nochmal. Angefangen, also Abitur ganz klassisch hier, Gesamtschule Walddörfer in Volksdorf in Hamburg, gut behütet, und dann wollte ich die große weite Welt sehen, Australien, und da habe ich tatsächlich irgendwann gedacht, okay, ich werde Schauspielerin. Gab so Ereignisse, die mich dann dazu gepusht haben. Und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland. Eigentlich wollte ich in Australien Theater Arts studieren, hatte auch einen Platz bekommen. Ach naja, aber in Deutschland ist auch schön. Und
ja, ich habe komplett die gleiche Story. Also ich bin auch damals nach dem Abi erstmal nach Australien gegangen und war total angesteckt vom Hype. Wollte dann dort bleiben, dort studieren. Und ja, das ist einfach nur ganz schön teuer, ne? Kann man schon für dankbar sein, dass es in Deutschland einfach leichter zu finanzieren ist.
Ach,
ne?
Total. Ja, ne, ich habe dann den Deutschen Akademischen Austauschdienst angeschrieben. Ja, sie müssen ein Jahr in Deutschland das studiert haben oder gelernt haben, ne, um dann gefördert zu werden, dass sie es in Australien machen können. Ich habe dann noch einen Kumpel, einen Bloke angehauen, der Ü70 war. Das war mein Billardkollege in Australien. Und er meinte, ja Mensch, Kimi, heirate mich doch, ne? Dann sparst du dir die Studiengebühren. Dachte ich so, naja, gut, das ist auf der einen Seite ganz geil, aber auch doch ganz schön kurzsichtig gedacht, ne? Und wer weiß, was da noch irgendwie entstehen könnte durch diese Heirat. Nee. Ja, und dann bin ich zurück, bin dann erstmal an die Stage School ein Jahr, hab dann gemerkt, nee, Musical ist halt nicht meins, ich mach Schauspiel. Hab dann 3 Jahre an der Freien Schauspielschule Hamburg meine Ausbildung, Schauspielausbildung gemacht. Und habe dann währenddessen schon immer Regieassistenzen gemacht, um halt reinzuschnuppern, wie ist der Ablauf. Und das hat mich witzigerweise jetzt mit meinen 37 rückblickend, hat mir das immer sehr viel Spaß gemacht, dieses Organisieren, dieses Projektmanagement. Ne? Weil das ist ja auch, du hast ein Theaterstück, das muss irgendwann auf die Bühne, du musst organisieren, dass die pünktlich sind, du musst die Requisiten organisieren, du bist halt die Schnittstelle von allen. Und am Ende steht das, die Premiere läuft, super. Ja, und nach der Ausbildung bin ich dann 5 Jahre in den Betrieb von Knutscher Kinnes. Der hat mehrere Theater. Das ist ein unfassbar schlauer Geschäftsmann. Habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und da hatte er dann das Theater Worpswede gekauft. Die alte Molkerei in Worpswede. Und hatte nun das Problem, dass da ganz viele Galeristen drin waren. Und diese Galeristen konnten im Winter nicht zahlen, weil im Winter das Publikumsverkehr, das Publikum blieb aus. Und dann meinte ich nur so, ja, dann bau doch ein Theater rein. Im Winter kommen doch immer die Leute ins Theater. Und er, und genau das machst du für mich. Ich so, aha, tja, ich bin Hüpfdohle, wie soll ich das denn machen, weißt du? Und dann fand ich die Herausforderung aber so toll und auch dieses Vertrauen, was er in mich reingesetzt hat. Komm, mach mal. Na, ich merke doch, du bist tagsüber gelangweilt. Dann haben wir mit Ach und Krach, mit 2 weiteren Mädels habe ich das sozusagen in Kraft gebracht, das Theater Worpswede. Und läuft heute noch, total coole Idee. Aber das war tatsächlich der Beginn von, oha, mir fehlen ganz schön BWL-Kenntnisse. Auch wenn das Ding...
Und wie genau hast du das gemerkt?
Ja, weil ich wusste ja nicht, also okay, Wand durchbrechen habe ich noch verstanden. Ja, okay, ich muss jetzt irgendwie eine Bühne kaufen, also die Galerie halt komplett bestuhlen, eine Bühne reinbauen, Lichter reinsetzen. Ja, okay, ich habe aber gar kein Gefühl für Geld gehabt, ehrlich gesagt. Ne? Also für mein kleines Geld ja, aber nicht für das große Geld im mehrstelligen Bereich. Und Marketing. Ja, wie macht man denn eigentlich Marketing? Keine Ahnung. So, ach ja, da gibt es so ein Ticket. Tickets müssen ja auch noch verkauft werden. Ach ja, scheiße, und eine Gastro und eine Garderobe? Oh ja, So, und das sind dann so diese Bausteine. Das habe ich halt alles Learning by Doing gemacht. Aber er, mein Chef, hatte dann halt auch immer die Kosten im Blick und meinte, nee, das geht noch günstiger, Kim. Nee, da kannst du auch noch mal bitte nachprüfen. Und da machst du bitte einen Langzeitdeal. Ich so, hä, was für ein Ding? Und das fand ich aber alles total spannend. Und habe dann gesagt, okay, ich werde jetzt berufsbegleitend erstmal BWL studieren. Ich habe das kleinere Übel genommen. Es gab nämlich die Kombination an der Euro-FH BWL und Wirtschaftspsychologie. Und da hast du wenigstens ein bisschen Spaß, weil ich bin ehrlich gesagt, wobei, wie heißt denn noch der junge Mann, der uns Statistik beigebracht hat?
Ja, also uns hat eine Frau Statistik beigebracht tatsächlich.
Ach nein, wie geil, okay. Auf jeden Fall bin ich damals in Statistik nämlich zu ihm hingegangen und meinte, ja, ich hab's nicht so mit Zahlen. Und da guckte der mich halt an und meinte, du studierst jetzt ein MBA. Ich will, ich will nicht, dass du das jemals wieder sagst. Und ich so,
Ja, okay. Da kommt halt der HMS-Spirit raus, ne?
Ja, aber er hat ja recht. Also doof sind wir ja alle nicht.
Ja, natürlich, ne? Wenn du mit einem MBA da rausgehst, musst du halt ja, auch alles können, ne?
Richtig. Und das BWL ist dann halt, da habe ich nicht so die intrinsische Motivation gehabt, die Zahlen und Statistik hoch und runter zu machen. Ich habe total Bock auf Wirtschaftspsychologie gehabt, so das hat mir voll gelegen. Aber ich wollte das andere trotzdem verstehen. Dann habe ich parallel...
Und das war jetzt an welcher Privatuni?
Der Vorteil ist genau das, an einer privaten oder auch berufsbegleitenden. Erstens musst du dich selber echt hinsetzen, auf den Arsch setzen und dich selber dazu prügeln, das zu lernen. Und dann kannst du es auch. Und ich habe am Anfang... hatte ich totale Schwierigkeiten. Und dann gab es aber auch immer wieder diese Präsenzseminare. Und da konnte ich gleich mich mit 2 sehr, sehr gut verstehen. Und wir haben uns dann gegenseitig immer geholfen. Also, ne, wenn ich halt dann meinte so, Alter, ich verstehe diesen Text nicht. Wie ist denn der geschrieben? Was ist das denn schon wieder für ein Scheiß? Dann hat meine Kommilitonin mir gesagt, guck mal, Kim, also das bedeutet das und das und das und das und das. Ach so, und bei anderen Themen konnte ich ihr dann wieder helfen. Und das hatte ich bei der HMS zum Beispiel auch. Du brauchst irgendwie immer 1 bis 2 Sparring-Partner, wo du halt merkst, okay, da darf ich auch zeigen, dass ich dumm bin oder das Gefühl habe, dass ich dumm bin. Und deswegen, glaube ich, lieben auch so viele, auch in diesem Podcast, die Praxisprojekte von Frau Meier so. Weil erstens wirst du mit 5 Leuten, meistens 4 oder 5 Leute, ne, total gechallenged. Da sind Leute dabei, wo du halt immer einen riesen Bogen drumherum gemacht hast. Ich erzähle immer gerne die Anekdote, ja, ich kann schwierig mit Philosophiestudenten. Weil für mich, ne, wenn du dir meinen Lebenslauf anguckst, ich habe so viel gemacht und immer so, es muss alles irgendwo, ich bin so schnell und neugierig. Das ist aber auch eine Schwäche von mir. Und dann habe ich immer so wahnsinnig Schwierigkeiten, wenn Leute nicht auf den Punkt kommen. So, dann muss ich aber trotzdem den Raum lassen, okay, du kannst jetzt 2 Stunden erzählen und irgendwann kommst du vielleicht dann auch nicht zum Punkt. Aber ich
fühle dich, ja? Ich fühle dich so sehr wirklich, weil ich bin auch so ein Mensch, ich bin super gerne, super, super schnell und habe dann auch gerade in Gruppenarbeit im Nachhinein oft das Gefühl gehabt, die Leute unbewusst mit meiner Schnelligkeit zu drängen. Also ich glaube, das ist das, was du meinst. Man schafft dann irgendwie so eine Stimmung und gibt dem anderen vielleicht ein Gefühl, was man gar nicht geben wollte. Und ja, aber nur, weil man selber immer so so schnell wie möglich unterwegs sein möchte. Ja,
richtig. Richtig. Und deswegen liebe ich und empfehle ich auch diesen MBA-Studiengang, weil du genau das lernst. Weil, ne, ich bin auch eine der Ältesten gewesen, ich war 35, 34, 33 irgendwie, die genau. Und die anderen waren halt teilweise 22, 23 und da ist halt ein riesen Gap. Ich habe dann teilweise Erfahrungen aus meinem Berufsleben erzählt, wo die mich anguckt haben und gesagt haben, nee, das glaube ich dir nicht, das hast du nicht erlebt. Und dann denke ich so, oh Mann, Mäuschen.
Nein, du findest was natürlich einfach nur so random, weil du nicht so gut
hast. Ja, genau. Und trotzdem aber auch das Verständnis füreinander schaffen, weil ich glaube, das ist ja auch manchmal im Arbeitsleben dieser Konflikt, wenn Leute deutlich älter sind und dann kommt halt ein sehr junger Mensch, ne, gerade was Digitalisierung angeht, digitale Transformation, da ist ein junger Mensch vielleicht schlauer als ein älterer. Man kann voneinander lernen. Na, und dann wiederum aber Politik innerhalb des Unternehmens lernst du meistens von älteren Leuten, weil die haben das einfach schon gelernt. Ne? Das nochmal so die Parallelität. Dann bin ich wieder zurück. Während ich jetzt berufsbegleitend studiert habe, habe ich gedacht, okay, ich verstehe gar nicht, worum es geht. Was ist eine Matrix-Organisation? Ja, Matrix, den Film kannte ich, aber eine Matrix-Organisation, was soll denn das sein? Ne? Und dann hatte ich einen Studentenjob angenommen erstmal. Das war bei Gimini Executive Search. Das war Besetzung von ersten und zweiten Führungskräften. Ich hatte den Job eigentlich nur gekriegt, weil ich Schauspielerin war und die dachten, ich kann fliegen. Ja, und da habe ich dann relativ schnell einen Vollzeitjob gekriegt und durfte dann tatsächlich auch Vorstände besetzen. Und seitdem bin ich ein absoluter Verfechter von einer Frauenquote, weil ich tatsächlich einige Kunden hatte, die gesagt haben, keine Frauen.
Ach, so, krass.
Frau Seidler, was haben Sie nicht verstanden? Die Person soll in den Vorstand. Ich so, ja, das ist doch eine erstklassige Frau. Ja, aber die soll in den Vorstand, da wollen wir keine Frauen. Und das war 2012, 2013 und Gott sei Dank kam dann ja die Frauenquote.
Ey, das ist so, ja, so krass, genau. Wenn ich es höre.
Ja, und dann ging der Laden insolvent. Verzeih mir meine lapidare Ausdrucksweise, aber ich glaube, bei Schuljahr 71 sind wir alle mal sehr hip und cool.
Alles gut, ich bin genauso. Ich bin echt froh, wenn ich mich da mit jemandem auf der Ebene connecten kann.
Okay. Ja, und dann habe ich die ganze Zeit immer YouTube beobachtet, weil das kam so plötzlich auf, dass die ganzen Influencer kamen und da dachte ich immer, Mensch, das ist aber interessant, wie machen die eigentlich Kohle, wie verdienen die Geld? Und dann bin ich nochmal 4 Monate zu Mediakraft gegangen, wo Max Engelke auch kurzzeitig mal gearbeitet hatte. Und ich habe kurzzeitig da gearbeitet, Max glaube ich länger. Und na, dann habe ich meine eigene Webserienproduktionsfirma gegründet.
Ah, wie cool.
Dachte, das ist der Hit, the big thing. Und habe damit aber keine Kohle verdient, musste es dann nach 2 Jahren wieder einstampfen. Habe aber eine extrem lustige Online-TV-Serie auch auf Amazon Prime.
Und wie heißt die?
YouTube. DNA-Junkies. Ich glaube, ich würde es mir nicht angucken, weil wir haben sehr viel unsere Traumata verarbeitet, die ganzen Schauspieler und ich.
Hä, das klingt mega cool.
Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil das halt ganz viel Business Development war, ne? Von Vertragsverhandlung, Pre-Production, Post-Production, wie finanziere ich den Kram? Und ich fand mich selber aber irgendwie ausbaufähig, weshalb ich mich dann entschieden habe, tatsächlich nochmal den MBA an der Hamburg Media School zu machen.
Und wie kamst du auf die HMS?
Und ich weiß gar nicht mehr wie, aber irgendjemand meinte zu mir, ja, der Jan Bechler, kontaktiere den mal, der war da nämlich auch und der kann dir bestimmt ein paar Tipps fürs Assessment Center geben. Ja, das hat er dann auch tatsächlich gemacht. Also hiermit liebe Grüße an Jan Bechler. Herzlichen Dank. Und auch herzlichen Dank an Markus Trühe, der mein Buddy nämlich war. Ich fand dieses Buddy-Prinzip an der Hamburg Media School.
Kannst du es kurz erklären?
Cool. Ist im Endeffekt, dass du jemand, der schon in Lohn und Brot steht, der ein Alumni sozusagen ist von der Hamburg Media School, dir mit Rat und Tat für die Zukunft beiseite steht. Das kann sein, dass du den auch nur einmal in den 2 Jahren auf einen Kaffee triffst und der sagt, kann gar nichts mit dir anfangen. Oder dann hast du jemand, der dich tatsächlich kontinuierlich betreut und dir halt auch tatsächlich bei dem Praxisprojekt nochmal Tipps gibt. Das ist von bis, aber Markus Drühe ist eine coole Socke und hat da auch echt einige Tipps nochmal gegeben.
Ja, und dann kamst du erstmal gut rein in die gute Stube.
Ja, dann kam ich in die gute Stube und habe erstmal, glaube ich, einen Schock nach dem anderen gekriegt, weil ich halt die ganze Zeit super schnell war und ich habe ja noch nie, außer mit 19, das letzte Mal die Schulbank gedrückt, ne? Und vorher war ich so mein eigener Chef und oder hatte dann irgendwie coole Challenges. Und für mich war das erstmal, oh Gott, ich mache total den Rückschritt, ich gehe total wieder zur Schulbank. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil du nimmst die Sachen anders auf als berufsbegleitend. Berufsbegleitend, muss ich ganz ehrlich sein, habe ich halt viel für die Klausuren gelernt, aber ich habe mir jetzt nicht die ganzen Bücher durchgelesen. Und bei der Hamburg Media School bist du halt verpflichtet, dann halt auch deinen Samstag da zu sitzen und hast dann ein richtig dickes, fettes Programm. Manchmal kann man gut diskutieren mit den Lehrern, manchmal nicht so. Manche Lehrer fanden das anstrengend, mit mir zu diskutieren, war auch okay. Und manche haben sich halt total gerne challengen lassen. Vielleicht war es auch eigentlich nicht meine Aufgabe, irgendwie hatte ich immer Lust dazu. Und und dann die Praxisprojekte fand ich großartig. Die waren einmal Studio Hamburg für den Virtual Reality Markt. Auch eine ganz tolle Entdeckung. Dann Ufa Lab, Go-to-Market-Strategie. Dann Telekom Deutschland, Neuausrichtung des TV-Content-Angebots. ProSiebenSat.1 war, witzigerweise ist ja auch mein aktueller Arbeitgeber, und damals hatten wir noch Digital and Adjacent bei uns. Das heißt jetzt inzwischen auch schon wieder anders. Digital-Hub-Strategie für München. Halleluja, voll die geilen Dinger. Und das ist auch mega cool für einen Lebenslauf. Also das war auf jeden Fall eine gute Zeit. Gute Zeit war auch natürlich die Medienreise.
Dann, wo wart ihr da genau?
Letzten Endes in 3 Großstädte, nämlich nach Shanghai, Hongkong und Taipei. Und ja, total cool. Auch gerade, weil es spannend war, die 3 unterschiedlichen politischen Systeme zu sehen. Anstrengend war natürlich so echt, 3 Medienunternehmen am Tag abzureißen. Vor allen Dingen, ich hatte so Elefantenfüße.
Das Problem kenne ich.
Flugreise, ich hatte richtig Monster-Elefantenfüße. Schwede. Und am geilsten war noch die Herausforderung, ich war mit Carmen Mecke zusammen in einem Apartment und in Shanghai, glaube ich, war das. Ach, Carmen wird mich korrigieren, ich weiß das. Auf jeden Fall waren wir in so einem Apartment, wo die Toilette eine Glastür hatte. Und wir standen beide so davor und meinten, okay, wir müssen reden. Mega, mega lustig.
Da lernt man sich nochmal auf einer ganz anderen, intensiven Ebene kennen.
Total, total. Also das ist auch extrem witzig, wenn wir uns in Berlin treffen. Carmen hatte eine Zeit lang auch in Berlin gearbeitet und Daniel, genau, und Nathalie auch. Und dann haben wir uns häufiger mal getroffen bei unserem Lieblingsasiaten und haben uns dann natürlich vom Status Quo erzählt und wo waren wir hin und wer hat welche Leitlinien im Leben, ne? Weil bei mir war halt so, okay, ich will eigentlich so Steps gehen, wo ich relativ zügig mein Gehalt erhöhe. Der Nächste hatte aber dann wieder so intrinsische Motivation. Nein, ich will mich selbst verwirklichen. Ja, das wollte ich irgendwie auch. Aber ach, wie kriegt man das alles zusammen? Und da haben wir uns
ja cool, das
gegenseitig ganz gut gecoacht. Was will wer und wie kann man das Ziel erreichen, ohne jetzt auf das Zweifel.
Ja, cool, das kriegt nach einem wirklich coolen Gespräch. Also ich wäre jetzt gern mit einer Zeitmaschine zurückgereist und gerne mal da dabei gewesen.
Ja, mit Shisha und Wein dann im Anschluss.
Ja, das fördert ja nur noch die Kreativität des Ganzen.
Ja, absolut.
Ja, ich bin, wenn ich das höre, immer noch traurig, dass unsere Medienreise wegen der Corona-Krise ins Wasser gefallen ist.
Oh nein, die wären nach Brasilien gegangen, ne?
Ja, ich bin eigentlich ein Mensch, der relativ schnell Umstände akzeptiert, die sich nicht mehr ändern lassen, aber diesmal bin ich echt traurig. Ja, aber ist halt jetzt so.
Und ja, gerade weil, also ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich Lust gehabt hätte, von mir aus nach China zu reisen. Ich glaube nämlich nicht. Und dadurch, dass es halt dieses Angebot gab und auch nochmal den, um den Horizont zu erweitern, finde ich das rückblickend eine arschgeile Aktion. Also das war echt ein cooler Trip.
Ja, krass, dann hast du ja echt schon so viel erlebt gehabt. Und wie alt warst du, als du den Abschluss hattest?
Genau, als ich den Abschluss gemacht habe, 35. Oder?
Aber dann war es ja genau das Richtige für dich, weil, wie du schon sagtest, du hast das Studium aus einer ganz anderen Perspektive sehen können.
Ja, komplett. Und auch am geilsten war, ich habe mich bei Andreas Freda auch dann nochmal entschuldigt, weil ich weiß noch, der setzte sich bei uns rein und Andreas Freda ist einfach ein super, super Dude, ey. Hat sich hingesetzt und meinte, ja, und Verlagswelt, was wisst ihr denn darüber und so? Und dann meinte ich so, ja, nichts, brauche ich auch nicht, weil ich werde nicht in die Verlagswelt gehen. Und da guckte er mich ein bisschen irritiert an. Und dreimal, na, du weißt ja, ich bin bei der RTV Media Group gelandet. Was ist es? Ein Verlag. Okay. Und dann habe ich ihn auch direkt nochmal angerufen und meinte so, ja, Andreas, ich bin ja doch im Verlagswesen gelandet.
Ja, ja, ist immer so, gell? Ja, aber ist ja voll oft so, ne? Man hat immer so eine bestimmte Schublade, in die man sich eine Sache denkt. Und im Endeffekt sieht es dann ganz anders aus.
Genau. Aber auch vor der HMS, ich hatte Bertelsmann nicht auf dem Schirm, ProSiebenSat.1, Konzern, mir wurde immer gesagt, Konzern ist scheiße, geh nie in Konzern rein, da bist du eine Nullnummer. Und ich persönlich mag Konzern inzwischen ganz gern. Ich finde das ganz ganz spannend, weil erstens nie langweilig, zweitens ist Bertelsmann ja sowieso auch Entrepreneur, die schreiben ja Entrepreneurship ganz groß, ja, jedes Unternehmen ist für sich selbst verantwortlich. Man kann die Synergien in den Gruppen halt nutzen, muss man aber nicht. Man kann auch gruppenübergreifend die Synergien nutzen, muss man aber nicht.
Aber bei RTV hast du ja auch schon verschiedene Projekte geleitet, ne?
Ach du, bei RTV habe ich, glaube ich, 20 Business Cases in anderthalb Jahren gerechnet. Ich habe Geld an die Hand bekommen, um Minimum Viable Products zu kreieren, zu testen. Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen gehabt, da wollten wir ganz gerne eigentlich eine Due Diligence machen. Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir zwei MVPs mit denen, schauen mal, ob die überhaupt so performen, wie sie halt versprechen und ob es denn der Preis wert ist. Und die zwei MVPs habe ich dann halt geleitet und habe dann am Ende dem Geschäftsführer meine Empfehlung abgegeben und die hat er auch dankend dann angenommen. Parallel.
Also dafür, dass du eigentlich nichts mit Zahlen machen wolltest, yes, hast du aber ganz schön viel mit Zahlen zu tun gehabt.
Am geilsten ist, ich habe am Anfang so ein Brett gemacht wie bei Nils Grannemann, weißt du? Und guck mich mein Geschäftsführer, mein CFO an, meinen so, ja, geht's auch einfacher? Und dann haben wir jetzt so eine abgespeckte Business-Case-Variante, was tatsächlich einfach nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber auch ungefähr, ne, weil mein aktueller CFO sagt auch immer, ja, ich kann den Business-Case auch schön rechnen. So, gib mir mal jetzt eine Wahrscheinlichkeit ab, wie gut das performen wird. Und parallel, RTV Media Group ist ja sehr lange, sehr viele viele Jahre schon existierend und mein Geschäftsführer war da tatsächlich so, dass er gesagt hat, okay, wir müssen ganz dringend digitale Geschäftsmodelle kreieren, wir brauchen ganz, ganz dringend einen Innovationsmanagementprozess und agile Workflows und Kim, you're my woman for that und das hat richtig Spaß gemacht. Da haben wir echt mit der gesamten Geschäftsleitung da gesessen und agile Management-Methoden reingepflockt, die Leute motiviert, Ideen einzureichen, weil die besten Ideen kommen halt von den Mitarbeitern. Und die dann halt zu prüfen, dann halt so ein kleines Innovation Board zu implementieren, diese Sachen zu prüfen. Das war eine tolle Blaupause, ging hoch auf die Bertelsmann Printing Group Ebene. Dann haben wir zusammengesessen mit den anderen Unternehmen. Mein Geschäftsführer war auch Innovation Speaker dort. Dann haben wir mit den Leuten aus der UK, aus den USA geschaut, wie kann man so einen Management-Prozess dort implementieren. Alter Schwede, also da habe ich echt unfassbar viel gerockt. Der Tag hatte wirklich meistens 11 bis 14 Stunden. Irgendjemand meinte das auch schon von meinen Vorrednern, dass man irgendwann dann tatsächlich an die Grenzen kommt, ne? Und merkt so, okay, der Körper gibt einem jetzt hier gerade Signale. Das hatte ich da interessanterweise auch. So, wo ich dann auch gedacht hatte, okay. Und meine Ärztin fragte mich dann auch so, okay, ist das Pensum, was Sie fahren, gesund? Würden Sie das so einschätzen? Oder weil ich hatte nicht so gute Werte zwischendrin. Und ja, und dann meinte ich auch so, okay, nee, ich glaube, ich muss was ändern. Ja, und dann gab es auch keine Weiterentwicklungsmöglichkeit. Wir hatten vorher zu Beginn, als ich eingestellt wurde, schon ausgehandelt, was denn der Next Step nach einem Jahr wird. Konnten sie aber nicht halten, was auch vollkommen fein ist, weil na, du kannst ja nicht einfach im blauen Dunst etwas hineinversprechen und dann nach einem Jahr entwickelt sich das Unternehmen einfach anders. Und dann gab es halt nur einen Platz, dann also perspektivisch Anzeigenleitung, Teamleitung zu werden. Und das, da sah ich mich halt nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will halt Business Development machen, da will ich bleiben. Und ja, dann bin ich sozusagen dem Angebot aus Berlin dann gefolgt, wo ich jetzt aktuell arbeite, da als Manager Strategy and Business Intelligence. Überlasse ungern dem Schicksal mein Leben, sondern, also Schicksal ist es dann am Ende, ob ich genommen werde oder nicht. Ich war aber auch immer ehrlich. Ich habe dann auch zu meinem Geschäftsführer gesagt, du, ich bin jetzt im Pitch für Unterföhring und für eine Stelle in Berlin bei Pro7Sat.1. Und er meinte so, okay, wenn ich dir einen Tipp geben kann, mach Berlin, aber wir können ja auch nochmal reden. Und er hat immer gedacht, ich blöffe. Und irgendwann habe ich ihm die Kündigung eingereicht und er meinte so, oh, das trifft mich jetzt aber kalt. Und dann meinte ich so, ja, aber ich war die ganze Zeit ehrlich. Ja, das stimmt. Ja, weil du musst, also meines Erachtens musst du halt immer das Gespräch suchen und sagen, okay, also und das tut, es fällt einem wahnsinnig schwer. Weil man hat halt, also, oder ich habe dann halt immer Angst, in die Ungunst zu fallen oder zu gierig zu wirken, ne, weil dann ja auch, ja, nach einem Jahr will sie jetzt schon den nächsten Karriere-Step gehen, was glaubt sie denn, wer sie ist? Jedenfalls male ich mir das im Kopf immer so aus, dass dann halt so rüberkommt. Wenn ich mir dann aber andere Lebensläufe angucke, dann sind das auch ähnliche Lebensläufe. Du kommst nicht schnell nach oben, indem du halt wartest, sondern du musst schon dann einfach dein Leben in die Hand nehmen und sagen, okay, go for it. Ich kann nichts verlieren, außer nein. Ich kann nur ein Nein kassieren.
Ja, und das war aber so für mich dann der Moment, wo ich gesagt habe, mit dem möchte ich gar nicht tauschen. Also seinen Job möchte ich nicht haben. Weil du kommst als angestellter Geschäftsführer ja rein und musst halt das Vorhandene nehmen. Klar kannst du dann Leute kicken, aber das ist ja ein ewig langer Prozess und Betriebsrat und da kommst du ja gar nicht durch, bis ja 5 Jahre später dann. Und wer weiß, ob du dann noch da bist. Ja. Aktuell bin ich jetzt bei uns der Drogendealer und das ist ein total geiler Job, es macht irre Spaß. Das ist das neue Geschäftsfeld, wie ja auch Consti dran arbeitet. Mit Consti saß ich nämlich auch gerade vor 2 Monaten erst zusammen. Ich baue in unserem Unternehmen gerade die Podcast-Strategie komplett auf und aus. Ist ja gerade der Hot Shit neben TikTok, ne? Und das macht echt irre Laune, weil du mit allen Marktplayern zu tun hast. Du kennst die unterschiedlichen Preise, die unterschiedlichen TKPs, die unterschiedlichen Vorgehensweisen. Dann hast du Hosting-Plattformen, die sind nicht IAB-zertifiziert, nehmen aber Heidengeld. Dann gehst du wieder zu der Hosting-Plattform, dann gehst du auf einmal zu dem Vermarkter. Der bietet dir die Minimumgarantie an, der nächste bietet dir aber einen Festpreis an, der nächste bietet dir wieder ein Riesenpaket an. Genau, und aus diesen ganzen Informationen, die ich jetzt sozusagen mit meinem Sparring-Partner Daniel Chayev eruiert habe, haben wir ziemlich geile Konstrukte kreiert und können unsere Influencer, wir sagen selber nicht Influencer, weil wir finden, das Wort ist echt schäbig geworden über die ganzen Jahrzehnte oder über das letzte Jahrzehnt, ehrlich gesagt. Wir sagen halt unsere Künstler oder Artists oder Creator, da sind wir uns manchmal nicht so ganz einig, aber wir meinen halt alle dasselbe, nämlich wunderbare Menschen, die einen tollen Einfluss, meistens einen tollen Einfluss auf Jugendliche haben oder junge Erwachsene. Ja, und schnüren ihnen gerade unfassbar schöne Pakete und ja, die freuen sich auch, dass diese Möglichkeit gerade geschaffen wurde.
Ja, das hört sich doch mega cool an, Kim. Und ihr seid jetzt im Studio 71, wie viele Leute?
Wir sind, ich glaube, aktuell 88 mit Dunkelziffer, weil ich jetzt nicht weiß, wie viele Werkstudenten und Praktikanten wir haben. Und das ist jetzt, und ich muss halt auch sagen, das ist echt geil, im Homeoffice zu arbeiten, weil wir, ne, Gott sei Dank ein schönes digitales Unternehmen sind und echt richtig gut wuppen können von zu Hause aus und auch die Geschäftsleitung insgesamt so, oh, krass.
Und apropos Podcast, ihr habt ja auch selber einen Podcast, ne?
Und Podcast übrigens, Kollegin Katrin Jakob, einen ganz, ganz tollen Podcast, nämlich Starke Frauen. starke Frauen. Wir präsentieren uns pro Folge immer eine starke Frau, mal mehr oder mal weniger schlecht recherchiert. Da muss jetzt Andreas Frede bitte weghören. weil wir publizieren halt wöchentlich und wir sind richtig in Schwierigkeiten geraten durch Corona.
Also erstmal die Message an alle, den Podcast Starke Frauen hören.
Ja, bitte.
Wir machen Podcast-Werbung in einer Podcast-Folge während einer Podcast-Aufnahme.
Genau. Korrekt. Aber genau das mache ich auch, wenn die Folge erschienen ist, dann werde ich auch schön Katrin erzählen im Podcast dann so. Und übrigens, ich wurde von der coolen Christina interviewt.
Oh, danke schön. Wie süß von dir.
Christina, und auch saugeil, dass du diesen Podcast machst. Nochmal ein ganz,
ganz
großes Glück an dich.
Oh, danke.
Ich finde auch, dass du ganz toll die Interviewführung machst, coole Fragen stellst und weiter so.
Oh, danke. Das ist voll schön, das mal zu hören. Also man muss ja sagen, die HMS lässt da einem ja auch echt viel Spielraum. Ich habe zuerst im Social Media ein bisschen geholfen und ich mache das total gerne, allgemein, keine Ahnung, Instagram, Facebook, alles Mögliche. Ja. Ich habe das noch nie angestrengt. Ich brauche doch noch nie eine Social Media Pause oder so. Und ich fand es einfach cool, dass ich auch ein eigenes Format vorschlagen durfte.
Ja, geil.
Und ja, diesen ganzen Podcast jetzt aufziehen konnte die letzte Zeit. Und ja, ich meine, ich war schon immer eine Labertasche und ich finde es echt cool, dass mir da halt jetzt so vertraut wurde. Ja, vielen Dank aber auf jeden Fall, Kim. Bin ein bisschen abgeschwiffen. Und ja, ich danke dir für das coole Interview und dass das hier alles so geklappt hat,
ja,
remote.
Ich hoffe sehr. Gut, meine Liebe. Dann drücke ich dich.
Ja, danke schön.
Und wir hören uns.
Ja, Leute, das war Kim. Wie schon vorab gesagt, sie hat sehr viel erlebt, sehr viel zu erzählen und das Gespräch hätte noch ewig weitergehen können. Aber ja, falls ihr Fragen an sie habt, schreibt ihr gerne per Insta. Wie gesagt, sie hat ja auch den coolen Podcast Starke Frauen. Den kann ich nur wärmstens empfehlen. Habe ich auch schon mehrere Folgen zugehört. Fand ich super. Und ja, sie selbst ist eine starke Frau, also an alle starken Frauen da draußen, nehmt euch Kim zum Vorbild und ja, macht das, was ihr euch vorgenommen habt, zieht einfach durch. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Gesundheit. Bis dann.